25 birds of people.
And now in season 18.
Presented by AVN. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Birds of People auf Audio CD.at. Und diese Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by AVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein sechster Gast in Season 18 ist Tim Rotter, Gründer der KI-Beratung Disruptive aus München und heute in Wien und deswegen auch bei mir im Studio. Lieber Tim, servus und herzlich willkommen.
Servus Christian, toll, bei dir zu sein.
Ich freue mich auch total, das war ultra kurzfristig und der Dank geht an Bernhard Grabmeier, ein gemeinsamer Wegbegleiter von uns beiden. Bei mir habe ich es ja gewusst, weil sonst könnte er kein Wegbegleiter sein. Erzähl mal, wo hast du den Bernhard Grabmeier, für die, die ihn nicht kennen, zum Beispiel Zertifikate, Forum Austria, der Checker dort, kennengelernt? Wo hast ihn du kennengelernt?
Bernhard und ich hatten vor gut 15 Jahren zum ersten Mal Kontakt, nachdem ich schon einige Jahre hier mit einem Unternehmen in Wien gearbeitet hat, haben wir uns überlegt, ob wir damals eine Social-Media-Agentur zusammen gründen. Das war die Zeit, die Älteren hier im Podcast erinnern sich vielleicht dran, damals kam gerade Facebook für Unternehmen auf und da haben wir angefangen miteinander zu arbeiten.
Wir haben ja auch im Vorgespräch ein bisschen über Alter und Jugend gesprochen. Du hast auch einen eigenen Avatar, mit dem wirst du mich dann überraschen, weil wir das ja heute kurzfristig ausgemacht haben. Neben mir sitzt ein Mann Mitte 40, der ein bisschen jünger ausschaut. Wirst sicher zum ersten Mal gehört haben.
Manche Leute glauben, ich wäre Anfang 30 noch.
Ich beginne mit dem Vorgespräch wie bei all meinen Gästen und komme dann lange zum Schluss im zweiten Teil dieser Folge auf das, was du heute nach unserer Aufnahme an diesem 21.03. in Wien machen wirst. Stichwort KI, Stichwort AI natürlich und die ganzen Sachen. Aber Karriere, Werdegang, ich bediene mich da immer bei den LinkedIn-Einträgen meiner Gäste und da geht es bei dir als Münchner im Journalismus los, Deutsche Presseagentur. Wieso hast du diesen Weg gewählt?
Also eigentlich wollte ich mal Bundeskanzler werden. Das war, als ich noch.
Ist ja noch nicht vorbei.
In Deutschland
gibt es auch eine hohe Rotation dieser und Jobs.
Auch eventuell eine große Notwendigkeit, genau. Ja, genau. Also als Teenager dachte ich mir, das wäre ein guter Job. Hat dann irgendwie nicht funktioniert und dann habe ich stattdessen im Altenheim, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe, eine Altenheimzeitung gegründet mit den Leuten. Und okay, da haben wir eine wunderbare Geschichte aus dem Altenheim erzählt. Das hat mir irgendwie dann die Idee eingeimpft. Ich gehe wirklich in Journalismus, habe dann in München an der Journalistenschule studiert, habe dort bei der DPA, du hast gerade schon erwähnt, gearbeitet, lange bei der Abendzeitung, war ich Sportreporter, also für den FC Bayern zuständig, unter anderem stand also lange und viel bei warmem und manchmal kälterem Wetter an der Serpener Straße. Und,
muss ich ja, kurz einhaken, ja. Abendzeitung München hat einen eigenen Bayern-Beauftragten.
Damals,
das warst du.
Damals, und ich meine, das muss man jetzt zurückversetzen, das war jetzt ungefähr so 23, 24 Jahre her, da gab es kein Social Media, ne? Da gab es auch im Internet noch nicht so viel, insofern da war wirklich noch wichtig, was am nächsten Morgen in der Zeitung stand. Und wenn Oliver Kahn mal wieder über die Stränge geschlagen hat oder Michael Ballack irgendwelche Unflätigkeiten von sich gegeben hat, dann war das wichtig, weil in der Zeitung stand. Das war echt eine andere Zeit. Wenn wir heute überlegen, wie wir heute Nachrichten konsumieren, das läuft alles in Echtzeit über TikTok und Instagram. Damals waren Zeitungen ja wirklich maßgeblich.
Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, du sprichst schnell und du sprichst wirklich schnell.
Ich gebe mir Mühe.
Wirklich, ich habe mich jetzt bemüht, ich spreche auch schnell, aber das ist nochmal besser. Kennst du den Ernst Huber von Dadat, von diesem österreichischen Online-Broker, der spricht auch so schnell. Aber ist vollkommen egal jetzt. Bayern in den Nullerjahren natürlich Legenden, Alpha-Tiere irgendwie. Du hast den Olli Kahn, du hast den Michael Ballack genannt. Ja, wie sind die damit mit einem jungen Mann umgegangen, der noch dazu noch jünger ausschaut, als er ist? Diese Kaliber.
Also tatsächlich habe ich nicht nur Bayern gemacht, sondern ich habe noch ein zweites Thema bei der Abendzeitung gehabt, nämlich Wetten, dass. Ich habe 26 Wetten, dass Sendungen begleitet mit Thomas Gottschalk. Und bei der ersten Wetten, dass Pressekonferenz 2001 in München saß ich im Publikum und habe mich dann getraut, ich meine, ich war gerade 20 Jahre alt, eine Frage zu stellen. Und dann hat Thomas Gottschalk, schöne Grüße raus an Thomas Gottschalk, falls er zuhören sollte.
Ja, da hänge ich mich an.
Hat Thomas Gottschalk geantwortet, hat meine Frage nicht beantwortet, sagte nur, seit wann schickt die Abendzeitung eigentlich Kinder in die Pressekonferenz? Ja. Ich war nicht schlagfertig genug, um damals tatsächlich zu sagen, ja, um mit alten Männern zu sprechen, ist eigentlich manchmal ganz praktisch, so eine junge Perspektive zu haben. Wir kamen sehr gut miteinander klar. Ich erinnere mich dann an eine Sendung, wo wir in der Türkei waren, da hat er mich tatsächlich mal nach Hause gefahren, in mein Hotel. Insofern hat ganz gut funktioniert und bei den Bayern, das war halt damals tatsächlich ein Mikrokosmos in sich. ich glaube, wenn man Sportreporter ist, dann machst du das entweder mit einer Passion und wirst da wirklich, wächst da rein, oder du entscheidest dich dann irgendwann zu sagen, okay, so richtig wichtig ist das hier dann doch nicht, und gewinnst eine gewisse Distanz. Ich habe die Distanz gefunden, bin dann noch ein paar Jahre zu einem Männermagazin GQ gegangen und habe mich 2010 selbstständig gemacht, als Social Media aufkam.
Maximal spannend. Hast du bei Wetten, dass auch einmal irgendwie Kandidat für eine Saalwette sein wollen? Hast du da mal überlegt in die Richtung, was könnte der Team, den man übrigens mit Doppel-M schreibt, was könnte der Team da anbieten?
Ich weiß nicht, ob ich irgendwas so gut kann, dass ich das bei Thomas Gottschalk quasi auf die Bühne gebracht hätte. Vielleicht war mein Beitrag zu Wetten, dass, da ich 26 Mal dabei war, darüber geschrieben habe, von Saarbrücken bis nach Wien, war auch bei einer tollen Sendung hier damals in Wien gewesen. Insofern, das war, glaube ich, ausreichend Beitrag zu Wetten, dass.
Dann sprechen wir noch ganz kurz vor der Selbstständigkeit über Gentleman's Quarterly, über GQ. Da gibt es eine Deutschlandausgabe. Und wofür warst du da alles zuständig?
Ich habe zwei Themen gehabt. Das eine Thema war weiterhin der Bereich Sport, wo ich für zuständig war. Und der andere hieß damals in bestem Denglisch Body and Mind. Ja. Und bei Body and Mind ging es um Ernährung, um Gesundheit. Diese ganzen Psychologie-Themen, die gab es damals ja noch gar nicht, vor 15 Jahren. Das hat auch gar keine Rolle gespielt. Aber ich hatte einen Bereich, der mich sehr interessiert, das war der Bereich Karriere, Führungskräfte, Training, Coaching. Da haben wir auch immer Geschichten zugemacht. Und es hat mich schon geprägt in dieser Zeit damals, weil ich mich sehr damit angefangen habe zu beschäftigen, was zeichnet eigentlich Führungskräfte aus. Ich habe dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe damals angefangen, mich einfach, das war ja so die Zeit nach Lehman Brothers, wo es begann, irgendwie komplex zu werden in der Welt, mir die Frage zu stellen, was muss man eigentlich heute können, um ein Unternehmen, um eine Organisation zu leiten. Und ich glaube, das ist einfach maximal viel schwerer geworden in den letzten 15 Jahren.
Wahnsinn, ja. Also sehr, sehr schnell alles. Und Frechheit siegt doch irgendwie, meine ich, im positivsten Sinne, oder? Du warst immer eigentlich sehr time to market. Und 2010, hast du dich selbstständig gemacht, Name ist Programm Rotter Media. Da kanntest du den Bernhard schon, oder?
Da kannte ich Bernhard schon ganz genau. Da habe ich mich selbstständig gemacht dann in München und habe angefangen, Unternehmen im Bereich Facebook zu begleiten. Das waren so gerade die Zeiten, als es aufkam, als Unternehmenskommunikatorinnen sich eben beschäftigen mussten, aber es auch noch nicht so gehypt war, dass es wirklich schon cool war. Und da haben sie lieber ihre Presseveranstaltung gemacht und haben gesagt, dann soll der halt mal Facebook machen. Und da habe ich für eine große Versicherung in München damals die Facebook-Seite eröffnet, zusammen mit dem internen Kollegen. Heute sind es irgendwie 350.000 Follower auf der Plattform. Ja, die nutzen immer noch Facebook. Hab dann auf die Art und Weise, ja, wirklich solo selbstständig angefangen. Daraus ist dann in den nächsten Jahren meine Firma geworden. Wir haben immer noch übrigens Facebook-Projekte. Also Facebook ist ja keineswegs tot. Es gibt Bereiche, da ist Facebook wirklich richtig hilfreich. Nichtsdestotrotz ist es inzwischen ja zumindest für eine Entscheider-Community ein Nischenmedium geworden.
Ja, die Shitstorm-Gefahr ist so riesig, dass man sich verzettelt halt in Diskussionen. Ja,
ja, und ich meine, da hat Meta, der Konzern hinter Facebook, in den letzten Jahren auch, in den letzten Monaten ja eher auch gezeigt, wo es hingeht. Das Thema Diskursqualität und wie man die auch kontrollieren möchte, ist denen einfach nicht mehr wichtig. Wir raten wenig Unternehmen heute noch, mit Facebook zu arbeiten.
Ich kenne es aus der Bankenwelt, die haben das beste, schönste Posting und als Reaktion darauf gibt es, ihr habt zu teure Kreditzinsen und sowas und dann hast du schon den Strang drinnen. Ich nutze die Gelegenheit natürlich, einen Native in Social Media und AI jetzt auch irgendwie vis-à-vis zu sitzen, vis-à-vis sitzen zu haben und ein bisschen weiter zu zeichnen. 2010 bist du selbstständig, 15 Jahre jetzt selbstständig. Sprech mal kurz über diese Journey und ein paar Milestones deiner Selbstständigkeit und welche Plattformen, welche Medien, welche Innovationen du in deinen Job, in dein Schaffen reingezogen hast. Wie ist es weitergegangen dann?
Also die ersten Jahre gingen da relativ im normalen Tempo los, wie man als Solo-Selbstständiger halt startet. Spannend wurde es dann Mitte der 10er Jahre, als damit LinkedIn eine Plattform aufkam, die eine ganz andere Qualität nochmal in Social Media reinbracht und die heute ja auch eine ganz andere Bedeutung hat. Andere Bedeutung, als weil sie eine von allen Social-Media-Plattformen die glaubwürdigste Plattform ist, weil sie die Plattform ist, wo wirklich der ernsthafteste Diskurs stattfindet und wo auch wirklich Entscheider und Entscheiderinnen anzutreffen sind. Aber das ist so rein die Plattformseite. Für mich selber war es ein Riesenmeilenstein, dass ich mich 2017 zusammengeschlossen habe mit meiner Geschäftspartnerin, der Jonna Gärtner, und wir aus Rotter Media in der Nutshell gemacht haben, unsere jetzige Kommunikationsagentur. Wir sind heute bei vielen Dank, war Jonas Idee. Viele in einer Tunnelunterführung in Essen im Ruhrgebiet ein, als wir da irgendwo lang gingen, das weiß ich noch ganz genau. Wir sind heute knapp 50 Leute und wir wären nie so groß geworden, wenn wir uns nicht damals zusammengeschlossen hätten. Weil wenn ich eines gelernt habe in den letzten Jahren, ist, du brauchst einen Partner, um solche Sachen wie ein Unternehmen gut hinzubekommen. Ich kann Vertrieb, kann Geschichten erzählen, ich interagiere gern mit Kunden, aber Jonna schmeißt den Laden intern. Und so diese Doppelspitzenlogik hat uns, glaube ich, erst dahin gebracht, wo wir heute sind.
Aber anmoderiert habe ich dich mit Disruptive. Seit August 2023, auch deinen eigenen Worten, bitte, was steckt da dahinter?
Dahinter steckt eigentlich eine Episode aus 2018. Mhm. Und zwar haben wir 2018 einen unserer größten Kunden an eine KI verloren. Wir haben für einen großen Energieerzeuger in Deutschland Social Media Monitoring gemacht, also beobachtet, was in Social Media passierte. Und dann sagten die uns eines Tages, sorry, das macht jetzt ein IT-Tool, das kann das billiger und günstiger und mit KI auch entsprechend schneller. Das war für uns bitter, tatsächlich unternehmerisch bitter, weil von einem auf den anderen Tag dann hinterher 20% Umsatz wegfielen, was echt krass ist, wenn du so ein junger Unternehmer bist, wie ich es war. Aber es war halt auch augenöffnend, weil ich angefangen habe, mir mal anzuschauen, was passiert da eigentlich in diesem KI-Bereich. Und bin damals 2019 dann auf ChatGPT gestoßen. Und ChatGPT ist ja nichts Neues.
2019?
Ja,
ChatGPT gibt's. Also ein Early Bird bist du da irgendwie, ne? Beim Draufstoßen.
Auf gewisse Art und Weise, in gewisser Art und Weise ist das so, weil ChatGPT damals schon existierte. Aber bei weitem noch nicht so nutzerfreundlich und convenient war wie heute. Es sprach nur Englisch, war ausgesprochen unfreundlich und hörte manchmal mitten im Satz auf, als wäre es aus dem Raum gegangen. Man musste ein bisschen coden können, aber es hat uns halt geholfen zu sehen, da passiert was und da sehr früh dabei zu sein. Und als dann ChatGPT 3.5 im Winter 2022/23 auf den Markt kam, was ja hinterher keine technologische, sondern eine reine Interface-Revolution war, da haben wir angefangen, Unternehmen halt Workshops, Trainings anzubieten und sind jetzt seit gut 2,5 Jahren dabei, Firmen zu helfen, dass sie KI wirklich im Arbeitsalltag nutzen können.
Also aus Rotter Media oder Media wurde in a nutshell 2017, 2023 zusätzlich Disruptive. Dazwischen war eine Kleinigkeit namens Pandemie. Was hat die mit deinem Geschäft gemacht? Digitalisierung ist ja da vorangetrieben worden, mega, ne?
Krass, dass du es ansprichst, gell? Eigentlich, es fühlt sich schon ganz schön lange her an. Es dabei war gerade 5. Jahrestag.
Ich habe jetzt in diesen Wiener Börseparty-Podcast, mein Hauptprodukt, sage ich mal, wo ich täglich live reingehe, auch einen Kalender drin und das sind die historisch wahnsinnigsten Tage im ATX und im DAX nach oben, nach unten, manche Werte 20% rauf, 25% runter, 5 Jahre her und es ist wie in einem anderen Leben irgendwie. Ja.
Also es ist wirklich, es ist 5 Jahre her, es war eine krasse Zeit, ganz persönlich auch für mich, weil am Tag, wo die Pandemie begann, mein Vater starb. Und
das wusste ich ja nicht.
Nein, natürlich nicht. Und es war ganz komisch. Der hatte Krebs gehabt lange und dann starb er an dem Tag, wo die Pandemie begann. Ich glaube im Nachhinein, er hat Glück gehabt, dass er nicht die Wochen danach noch im Elend da lag und niemand ihn im Krankenhaus hätte besuchen können.
Ich hoffe, das passt für dich jetzt der Gesprächsstrang auch.
Ja, natürlich. Das ist ein Teil meines Lebens und ich glaube, es ist wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen. Dann war das natürlich erstmal ein ganz persönlicher Rückschlag, der auch viel mehr wirkte als die Pandemie erstmal. Rein unternehmerisch war die Pandemie natürlich in den ersten Wochen und Monaten, und das kann man im Nachhinein, glaube ich, gar nicht mehr so richtig gut einsortieren, das war ja ein Blindflug. Wir wussten ja alle nicht, wo es hingeht. Wir hatten unternehmerisch das Glück, dass wir eher im Kommunikationsbereich unterwegs sind und nicht im Marketing. Kommunikation brauchst du in Krisenzeiten ganz besonders. Also wurde da erstmal gar nicht gekürzt. Wir haben umgestellt stark natürlich auf die digitalen Themen. Wir haben ganz viel Führungskräftekommunikation angefangen zu machen, weil Unternehmer, Unternehmerinnen natürlich dann zu ihren Teams sprechen mussten, auf neue Wege zu ihren Teams sprechen mussten und das auf in einer Schnelligkeit umstellen mussten, wie es kaum zu glauben gewesen war. Wir haben anfangs Workshops gegeben, wie mache ich ein virtuelles Meeting? Wie stelle ich eine Kamera ein? Wie halte ich eigentlich im Endeffekt das Mikro? Wie sortiert man den richtigen Bildschirmhintergrund? Das war ja wirklich so eine komplette Umstellungszeit, die eine irre Geschwindigkeit eingeleitet hat. Heute wirkt das alles so normal, dass wir Videokonferenzen ständig machen. Vor 6, 7 Jahren war das undenkbar gewesen.
Ja, wir beide wussten ja heute in der Früh noch nicht, dass wir podcasten werden an diesen 21. März 2025. Der Bernhard Grabmeier, wie gesagt, hat uns vernetzt. Die Vermutung bei meiner Frage nach der Pandemie war, dass ihr als Profiteur herausgegangen seid mit Corporate, weil jung und agil und schnell. Die meisten Podcasts höre ich persönlich mit 1,5 Tempo. Bei dir wird es ein Problem werden, muss man dazu sagen. Ja. Aber ich höre mir meine Podcasts immer gerne an, weil ich im Nachgang durchaus auch immer die Anspannung, die dann wegfällt, noch einmal schmunzeln muss. Also irgendwie, okay, ein bisschen selbstverliebt, aber was soll's.
Also Profiteur waren wir auf eine gewisse Art und Weise natürlich, weil wir sehr schnell schon umgestellt hatten. Wir hatten das Jahr vorher schon komplett auf Google Cloud-basiertes Arbeiten umgestellt. Wir konnten Homeoffice, wir konnten virtuelles Arbeiten. Das konnten natürlich viele nicht. Ja. Nichtsdestotrotz dann in der zweiten Phase der Pandemie hat es, als dann alle krank wurden oder viele krank wurden, natürlich gerade auch kleinere Unternehmungen wie uns getroffen, weil wir nicht die Ressourcen hatten, Projekte zu machen. Insofern war der zweite Teil der Pandemie dann eher schwierig gewesen, rein von der Business-Seite. Aber er hat einfach einen riesen Umschwung bedeutet in unserem Arbeiten und Sachen möglich gemacht, die wir sonst in der Geschwindigkeit einfach nicht bekommen hätten.
Jetzt komme ich zum heutigen Tag und wenn der Bernhard Grabmeier sagt, den Tim mit Doppel-M, den musst du kennenlernen, dann glaube ich ihm das, weil er den österreichischen Markt super kennt, den deutschen Markt super kennt und bestens vernetzt ist. Ja, nach unserer Podcast-Aufnahme, die Stegreif ist, was sensationell ist, hast du einen Termin in der Otterkringer Brauerei. Dort gibt es gute Konsumationsmöglichkeiten natürlich, aber auch tolle Event-Location. Was wirst du da vortragen? An wen richtet sich dein Vortrag und was hast du heute noch vor?
Also es ist kein Biertasting, auch wenn man das vielleicht vermuten
aber
könnte.
Aber vielleicht ein bisschen so
am Rande.
An einem Freitagnachmittag sollte da was möglich
ich
sein.
Ich bin oder? Ja gebürtiger Kölner, insofern habe ich durchaus ein Faible zum Biertrinken quasi genau. Qua
dann Oktoberfest ist ja auch nicht so ganz bierfeindlich, glaube ich, oder?
Das sagt man so, sagt ganz man genau.
So, habe ich schon mal gehört.
Genau. Ja, genau. Na, in der Otterkringer Brauerei ist heute eine Konferenz, die nennt sich Digiverse. Da geht es um Digitalisierungstrends, Digitalisierungsentwicklungen und ich halte einen Vortrag darüber, jetzt aus der Rolle als Disruptive-Gründer, wie KI unser Arbeitsleben verändert und was nach ChatGPT kommen wird. Denn auch wenn jetzt die ersten beiden Jahre fröhliches Prompten vorbei sind, stehen wir ganz am Anfang einer Entwicklung, die für Unternehmen in den nächsten zwei Jahren sicherlich viel, viel mehr Veränderung noch bedeuten wird, als sie bisher bedeutet hat.
Mhm. Bernhard hat mal erzählt, du bist ein Spezialist, wenn es darum geht, was Firmen zum AI-Act wissen sollen. Ganz kurz gefragt, was sollen Firmen zum AI-Act wissen?
Also erstmal müssen Firmen erstmal wissen, was der AI-Act ist. Wir saßen heute hier bei einem großen Konzern in Wien und die Kolleginnen dort kannten das Gesetz tatsächlich nicht, was typisch ist, weil einfach die Kommunikation bisher dazu relativ schlecht ist. Der AI-Act ist das KI-Gesetz der Europäischen Union, der auch, wenn es noch nicht ordentlich kommuniziert ist, jetzt schon nationales Recht ist und der klar festlegt, was Unternehmen mit KI machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Mhm. Und da gehen ein paar Verpflichtungen daraus hervor, beispielsweise, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden schulen müssen, wenn sie mit KI arbeiten. Das ist kein netter Vorschlag von Frau von der Leyen, das ist einfach ein Gesetz der EU, dass Unternehmen KI-Content als solchen auszeichnen müssen, dass sie genau dokumentieren müssen, welche Systeme sie einsetzen. Da gibt es ein paar Vorgaben, die wichtig sind. Es ist halt die Governance-Seite von KI und zugleich nur eine von mehreren Facetten, die wichtig ist. Ich finde den AI-Act prinzipiell richtig, weil er eine Sicherheit und auch Versicherbarkeit von KI schafft. Nichtsdestotrotz ist er in vielen Details zu stark regulierend und wir erleben es selber, dass er uns an manchen Stellen einfach das Leben schwer macht, weil Unternehmen, die KI entwickeln wollen, und das tun wir mit Disruptive, KI-Lösungen für Unternehmen halt aufzusetzen, die müssen wahnsinnig viel dokumentieren. Und wir hatten jetzt gerade einen Case die Woche, wo wir dem Unternehmen angeboten haben, für sie im Bereich Patententwicklung und Patentdokumentation eine KI-Lösung zu bauen. Lässt sich alles rechnen, was das kostet. Die Technologie ist da. Nur, was einfach unabsehbar ist momentan, wie viel Aufwand man in Dokumentation und Regulatorik stellen muss. Und daraufhin hat das Unternehmen gesagt, du, wir haben doch auch einen Ableger in den USA. Dann bauen wir es halt da.
Okay.
Uff, war mal raus.
Ja, ja, macht alles Sinn. Und ich denke, du bist auch auf der Spur und auf der Recherche als alter Journalist, der jung ausschaut, in Richtung Best Practices in einigen Unternehmen. Wie gut ist Deutschland da aufgestellt schon? Gibt es da einige, die sich was trauen und auch Erfolg damit haben? Oder gibt es auch Scheitern?
Es gibt bisher eine ganze Menge Ausprobieren erstmal. Also ich habe die ersten beiden Jahre, die wir jetzt mit generativer KI verbracht haben, waren erstmal ganz viel Staunen, ganz viel Wow, ganz viel Testen. Und das ist auch richtig, weil die Technologie tatsächlich so eine große Veränderung darstellt, dass es einfach notwendig ist, mit ihr vertraut zu werden. Der Impact von KI und gerade von generativer KI wird in allen Unternehmen so groß werden, dass die vorne dran sind, die früh damit anfangen. Deswegen sind wir jetzt erstmal quasi in diesem Test-and-Trial-Stadium. Und ich kann jeden nur ermuntern, es auszuprobieren, um einfach die Menschen daran zu führen, weil es eben auch eine kulturelle Veränderung ist. Die größte Hemmnis für Leute, für Unternehmen ist im Bereich KI, wenn die Leute Angst haben, was zu machen, weil dann machen sie gar nichts. Insofern gebt den Leuten Freiraum, gebt den Leuten Tools, gebt den Leuten vor allem Training, damit zu arbeiten. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt nach diesen beiden Jahren an dem Punkt, wo es darauf ankommt, tatsächlich KI auch jetzt mal produktiv zu nutzen. Wie können wir also wirklich Business Cases damit bauen? Wie können wir damit im echten Leben einen Hebel schaffen? Und da muss man, glaube ich, jetzt langsam mal anfangen umzudenken und zu sagen, vergesst mal ChatGPT, vergesst mal diese Tools. Überlegt euch doch erstmal, wo ist denn wirklich ein hoher Workload, den ihr mit KI vereinfachen könnt, beschleunigen könnt, effizienter machen könnt. Und wenn wir mit Unternehmen KI-Strategien entwickeln, stellen wir uns erstmal und stellen unseren Kunden erstmal genau die Frage, wo habt ihr einen hohen manuellen Workload? Was davon ist repetitiv? Denn da ist KI einfach besonders gut. Wo gibt es eine zugrunde liegende Technologie? Denn man braucht jetzt nicht einen KI-Case im Bereich Präsentation, einen Bereich Grafik, einen Bereich Musik und den dritten oder vierten im Bereich Text zu entwickeln, sondern zu schauen, wo habe ich quasi eine gemeinsame Technologie, auf der ich aufsetzen kann. Und der wichtigste Punkt und die vierte Frage ist, wie gut sind unsere eigenen Daten? Denn wenn man KI nur nutzt, um mit diesen offenen Modellen quasi aus Weltwissen von ChatGPT zurückzugreifen, dann bekommt man keine spezifischen, keine genauen Antworten. Wir brauchen KI-Systeme, die auf dem eigenen Unternehmensdatenschatz aufsetzen.
Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass ihr auch für DAX-Konzerne tätig seid. Wir nennen wie immer in solchen Fällen keinen Namen natürlich, aber in welchen Bereichen lassen sich KI-Modelle, wie wir sie jetzt kennen, und das entwickelt sich ja alles weiter, am besten einsetzen?
Ich nenne mal zwei, drei Beispiele und du schaust mal, was bei dir realisiert. Ja. Ja. Für ein großes Versicherungsunternehmen arbeiten wir im Bereich KI mit der HR-Abteilung zusammen. Und da haben wir ein System mit ihnen zusammen aufgebaut, dass sie, wenn Bewerbungen reinkommen, die KI-basiert automatisch gegen die Stellenanzeigen legen. Dass die KI also schaut.
Was scheint Sinn zu machen?
Ja? Passt der?
Ja,
genau. Oder passt der nicht? Das kann natürlich auch alles ein Mensch machen, nur es dauert viel, viel länger und es kostet viel, viel mehr Geld. Und was ist, wenn der Mensch am Donnerstag, Freitag krank ist, dann kriegen die Bewerberinnen vielleicht keine Antwort.
Also Präselektion.match und ein Mensch entscheidet dann noch immer auf Basis einer KI.
Genau, hinterher ist eine Art von Job-Tinder,
ja.
KI-basiert. Und neulich rief mich der HR-Kollege an und sagte, du Tim, super, dass wir es jetzt haben. Wir haben jetzt zwei Leute eingestellt, die hätten wir sonst bestimmt nicht bekommen, weil wir nicht schnell genug gewesen wären. Mhm. Insofern, KI macht die deutlich schneller. Natürlich hat so ein System Kinderkrankheiten. Ich habe es dann mal selber probiert und habe mich mal beworben über dieses Thema. Dann das mal gegengerechnet, wo ich für passen würde. Außer für einen Praktikanten wäre ich an der Stelle für nichts in Frage gekommen. Mal gucken, ob die KI dann vielleicht kaputt war oder ob ich vielleicht einfach tatsächlich nicht besser qualifiziert war.
Ich muss immer schmunzeln. Entschuldigen, dass ich dich unterbrochen habe. Weißt du, was mir die LinkedIn-KI, nehme ich wohl an, auch für Jobs immer anbietet? Da ist also von einem Vorstandsvorsitzenden in einem börsennotierten Unternehmen bis zur Assistenz von einem Filialleiter im Lebensmittelhandel alles dabei, um die Bandbreite zu zeigen.
Ja. Und ich glaube, das ist bezeichnend und das zeigt aber auch, dass wir wirklich noch ganz in der Anfangszeit dieser Entwicklung stehen. Ja. Aber schau mal, wir haben seit 2,5 Jahren ChatGPT. Denk mal zurück, wo nach 2,5 Jahren das Internet stand. Da waren wir noch in der Zeit von piependen Modems, die, wenn wir Glück hatten, vielleicht eine Textnachricht übertragen haben. Ja. Insofern, was wir erlebt haben in den letzten 2 Jahren, ist schon gigantisch von der Geschwindigkeit her. Und dass KI Fehler macht und weiterhin Fehler machen wird, das ist einfach eine der wichtigsten Dinge, die man immer im Hinterkopf haben muss. Der größte Fehler, mit KI arbeitet, ist 1:1 das zu glauben, was die Systeme ausspucken.
Ja.
Das war jetzt der Recruiting-Case da von der Versicherung.
Ein anderer Case
noch einen. Ja, genau. im Bereich Vertrieb für einen Energiehändler beispielsweise. Die haben 200 verschiedene Vertriebsmitarbeiter, die alle recht selbstständig arbeiten. Die bekamen in der Vergangenheit dann oft die Dokumente, die neuen Produktflyer und Ähnliches zugeschickt und sollten daraus dann damit einen Vertrieb machen. Wir haben für die jetzt einfach ein System gebaut, dass sie diese ganzen Corporate-Unterlagen automatisch von der KI in Mails umgeschrieben bekommen, automatisch in Social-Media-Posts umgeschrieben bekommen, um auf die Art und Weise schneller und zielgerichteter mit ihren Kunden und Kundinnen kommunizieren zu können. Und es hat dazu geführt, dass sie einfach im Vertrieb deutlich effizienter sind und sich auf das konzentrieren können. Und das ist mir total wichtig bei diesem Case, wo es einfach den Menschen braucht, nämlich die Interaktion mit echten Menschen, mit anderen Menschen. Lass doch die KI die ganzen Standardjobs machen. Dann haben wir mehr Zeit, uns auf die Sachen zu konzentrieren, wo wir wirklich der KI so stark überlegen sind, dass die menschliche Interaktion.
Und du bist so ein Enabler, wie man die Prozesse dann aufsetzen kann, dass das IT-mäßig dann installiert wird und berätst auch nämlich.
Genau, also wir fangen in der Regel mit der Beratung an und schauen, wo ist denn wirklich ein Hebel fürs Business. Unterstützen dann die Unternehmen auch dabei, die richtigen Technologien zu finden, um das Ganze umzusetzen. Beraten Sie in puncto Governance, beraten Sie aber auch in puncto Transformation, Change. Denn es ist einfach auch ein ganz starker Kulturprozess, wenn ich so eine KI-Technologie einführe. Leute haben Angst, dass sie überflüssig werden. Es geht um Statusverlust, es geht um Jobverlust. Denn insofern, wie bekommen wir die Menschen dahin, dass sie diesen Weg mitgehen? Dass sie tatsächlich auch das Thema KI unterstützen. Dahinter wird es ja nicht die KI sein, die uns die Jobs wegnimmt. Es werden die Menschen sein, die mit KI arbeiten, die diejenigen abhängen, die nicht mit KI arbeiten. Also lass uns zur ersten Gruppe gehören.
So wie früher ein bisschen Englisch-Skills oder gar keine, ne? Also das ist, gehört in Wahrheit jetzt mittlerweile dazu. Und wenn ich meine Kinder anschaue, die beide noch in die Schule gehen, unpackbar, was die da schon drauf haben, ja, und was ich da lernen kann einfach.
Ja, ja, und schau heute.
Dieses Reverse Learning gefällt mir so gut.
Ja, und schau, heute sagen wir noch zueinander, wie cool, ich habe das mit ChatGPT gemacht.
Ja.
Sagst du noch zu deinen Spätzeln, wie cool, ich habe das gegoogelt? Nein, es ist selbstverständlich. Und genauso selbstverständlich wird auch in ganz bald KI sein.
Ich baue immer gerne einen Call to Action in meine Folge ein. Du arbeitest für DAX-Konzerne. Arbeitest du für ATX-Konzerne auch schon?
Bedauerlicherweise noch nicht, aber das kann sich ja nach heute ändern.
Wenn man dich finden will, wenn man dich kontaktieren will, wenn man diese Folge gehört und sagt, er spricht zwar schnell, ist aber sehr, sehr leibernd auf Wienerisch, wie erreicht man dich am besten?
Also ganz einfach ist es per LinkedIn, Tim Otter, Tim mit Doppel-M.
Darf ich verlinken, nehme ich an,
bitte,
oder?
Bitte, ausgesprochen,
direktes gerne. Profil.
Ganz genau. Ansonsten ist disruptive-münchen.de unsere URL und da findet man mich, da findet man unsere Angebote und auch eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten.
Ich wollte ja recherchieren, ob du wegen des Biertrinkens in die Otterkringer Brauerei, aber ich glaube, du hast dort wirklich was zu sagen und ich finde das einfach toll und nochmal danke an den Bernhard. Du hast mal im Vorgespräch, auch als wir unsere Avatare uns gegenseitig gezeigt haben, auch gesagt noch, du wirst mir von diesem 21.03., wo wir aufnehmen, bis zu diesem 31.03., an dem wir senden, noch was schicken, das ich in den Shownotes verlinken werde. Da schickst du mal was von deinem Avatar noch.
Genau.
Ich lass mich überraschen.
Muss man einmal kurz erklären, was es ist. Ja. Wir haben uns selber alle, oder die Mitarbeiter bei uns in der Agentur, gefilmt, haben diese Filmaufnahmen in ein KI-Programm reingepackt, das heißt HeyGen, und das produziert tatsächlich sehr lebensechte Avatare. Das machen wir jetzt nicht nur zum Spaß, sondern deswegen, weil wir eine digitale Lernplattform gebaut haben, eine KI-Akademie, und die Disruptive KI-Akademie hat das Ziel, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden kostengünstiger und passend halt zu den Bedarfen in den jeweiligen Funktionen, wo sie arbeiten, schult. Sehr Gamification-orientiert, alles auf dem Handy mit entsprechenden Videos, und in den Videos treten halt viele unserer Avatare auf. Und ich bin sicher, die meisten, die das vielleicht mal sehen werden, die werden nicht mehr erkennen, ob ich es bin oder was mein Avatar ist.
Also einen O-Ton spiele ich dann sicher in die Folge ein, nämlich an dieser Stelle jetzt.
Hallo lieber Christian, hallo liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich, dass euch das Thema künstliche Intelligenz interessiert. Ich bin nicht Tim Rotter, ich bin sein Avatar. Tim hat mich gebeten, ein paar Eindrücke zu teilen, wie schnell wir heute Videos mit generativer KI erstellen können. Is it fast that they trained me with only 5 minutes video material from Tim? And is it fast that you can produce this clip in any other language in seconds? Sí, es rápido, sobre todo porque herramientas como esta solo llevan un año en el mercado. Je ne sais pas pour vous, mais je suis impressionné par la puissance de l'intelligence artificielle. Le potentiel est énorme, alors profitez-en dès maintenant. Je vous salue à Vienne et j'espère vous revoir bientôt.
Das kenne ich ja zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber es ist sicher cool. Und ja, wenn man schon Hey Jen, Hey Joe, Musik irgendwie auch in die Richtung KI und Musik, was geht da deiner Meinung nach?
Gerade total viel.
Schon, gell?
Ja. Wir haben, und da kommen wir jetzt mal Business Cases. Wir haben gerade für einen Kunden von uns, die ihre neue Unternehmensstrategie jetzt Ende März präsentieren werden, einen KI-Song entwickelt mithilfe eines KI-Tools, indem sie ihre Unternehmensstrategie im Sinne von Max Giesinger oder Andreas Burani nochmal entsprechend vorsingen lassen. Das zeigt natürlich, dass zum einen da ganz neue Produkte möglich sind, die man heutzutage entwickelt, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeitet. Zum anderen aber auch, dass für Unternehmen tatsächlich neue Kommunikations- und Marketingmöglichkeiten da bestehen. Und wir werden diesen Song am 1. April veröffentlichen, das also ein bisschen augenzwinkernd.
Einen Tag nach der Ausstrahlung unserer Folge.
Er ist leider nur intern, insofern kann ich ihn dir vielleicht privat vorführen.
Ja, 1. April klingt natürlich, okay, nur intern, dann können wir ihn nicht linken.
Ja, genau. Ja, genau. Aber genau das sind halt die Möglichkeiten, die jetzt KI bietet, dass man sich überlegt, wo können Mensch und Maschine zusammen Produkte entwickeln, die in der Vergangenheit nicht möglich waren. Wo können wir tatsächlich auch eine Modernität in die Kommunikation, ins Marketing, in Vertrieb, in HR reinbringen, um wirklich Unternehmen auf die Art und Weise ja voranzubringen. Und da ist KI ein richtiger, richtig großer Hebel, aber nur dann, wenn die Menschen wissen, wie sie sie bedienen.
Man wird das sicher noch viel von dir hören. Hast du eigentlich noch Kontakt zu deinen alten Kumpels von Bayern München, zu diesen Legenden?
Nee, das ist ein paar Jahre her. Ja. Damals war ja auch tatsächlich, glaube ich, keine KI schon auf der Welt, außer Lothar Matthäus, der war immer so ein bisschen künstliche Intelligenz. Aber das ist eine andere Geschichte, vielleicht.
Den Gag muss ich mal merken, auf jeden Fall. Der ist gut. Lieber Tim, also nochmal danke an den Bernhard, auf jeden Fall eine tolle Sache heute. Ich bin mir sicher, es gibt dann ein Bier zum Schluss noch bei der Otterkringer Brauerei. Aber ich möchte dir noch so eine Art Abschlussbotschaft an meine Audience, an unsere gemeinsame Podcast-Audience jetzt abbringen. Was kannst du da jetzt an Status Quo-Botschaft noch mitgeben in puncto KI?
Also die Entwicklung in den letzten 2 Jahren im Bereich generativer KI war wahnsinnig schnell und es wird auch noch schneller werden. Verständlicherweise haben viele Leute Respekt, können sie überhaupt mithalten in den Unternehmen, kriegen sie überhaupt noch den Anschluss gehalten? Ja, denn es ist im Endeffekt eine recht einfach zu verstehende Technologie. Wichtig, wenn man mit KI arbeiten will, ist, dass man es wirklich anfängt, dass man es macht, dass man es ausprobiert, dass man in die Technologie reinwächst und der beste Zeitpunkt dafür ist jetzt. Denn es gibt irre große Hebel, wenn man weiß, wie man im Geschäft mit KI arbeitet.
Ein wunderbares fast schon Schlusswort, aber ich habe natürlich noch einen Punkt mitgenommen, weil der beste Zeitpunkt, um einmal First Step im Aktienmarkt zu machen, ist eigentlich auch immer genau jetzt einmal klein anfangen. Das führt mich noch zu einer Frage. Du verfolgst, nehme ich an, auch diese US-lastige technologische Entwicklung an den Börsen mit den typischen Firmen, die vom KI-Boom profitieren und plötzlich kommt China auch rein als neuer Player, verwirrt die amerikanischen Aktionäre. Wie siehst du das? Wo wird KI, wo ist die Innovation zu Hause?
Verwirrt ist ja schon ein schöner Euphemismus für das, was da Ende Januar passiert ist.
Also ja, das war durchaus heftig. Ja.
1,3 Billionen Dollar vernichtet worden sind. Schönen Gruß hier an alle Nvidia-Aktionäre. Aber ja, das hat gezeigt, diese Entwicklung, zum einen, wie viel Hype in diesem Markt drin ist, zum anderen aber auch, dass die Technologie noch lange nicht ausgereift ist. Warum hat DeepSeek, das war ja die KI, die aus China kam, für so viel Aufsehen gesorgt?
Danke, dass du den Namen nennst. Ich habe es allgemeiner gehalten.
Ja. Ja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich immer interessant, sich daran zu erinnern, kurz, was da passiert ist, ne? Dass da eine KI auf den Markt kam, die scheinbar ja eine ganz andere Qualität reinbrachte, die erstens schneller war und zweitens deutlich energieeffizienter. Und dementsprechend weniger Chips, weniger Rechenleistung, weniger Datacenter, weniger Strom zu brauchen schien. Ich glaube, man musste immer durchaus in Konjunktiven sprechen, weil die Chinesen die Daten ja nicht wirklich transparent offenlegen, beziehungsweise nur scheibchenweise.
Ich muss dich hier kurz noch einmal unterbrechen, ja. Punkto Qualität, weil das Qualitätsmerkmal an der Börse war ja, dass ja G&V-mäßig die Belastung auf der Kostenseite deutlich geringer ist. Aber siehst du auch eine andere Qualität drinnen vom Ergebnis jetzt als User?
DeepSeek ist nicht besser als ChatGPT. Ja. DeepSeek ist aber auf Augenhöhe mit den großen amerikanischen KI-Systemen, zumindest in gewissen Bereichen. Aber hinter ist KI, die Entscheidung für eine KI, nicht nur eine rein technologische, sondern da gehören auch Governance-Fragen zu, da gehören Kulturfragen zu. Und ich kann keinem Unternehmen da draußen raten, mit der öffentlichen Version von DeepSeek zu arbeiten. Das müsste man eigentlich in jedem Unternehmen verbieten, weil die Daten mehr oder weniger direkt an die chinesische Regierung gehen, wenn die es zumindest wollen. Insofern, bevor man sich da dem letzten Hype hingibt, wirklich darauf achten, was ist denn eine sichere, eine vertrauenswürdige KI-Strategie, die man aufbauen kann. Und da ist halt das Thema, wer rechnet am schnellsten, nur eine Facette.
Es kommt noch eine freche Frage. Heißt das im Umkehrschluss, dass du selbst DeepSeek nicht getestet hast wegen deiner Daten?
Wir haben DeepSeek sehr, sehr gründlich getestet. Wir haben bei uns auch im Blog auf der Disruptive-Webseite tatsächlich DeepSeek mal gegen andere KI-Systeme antreten lassen und haben mal geguckt, in welchen Disziplinen der KI-Arbeit, Research, Texterstellung und so weiter DeepSeek wirklich gut ist. Haben die Limitationen da auch aufgedeckt und sehen an manchen Stellen, dass es mithalten kann und trotzdem empfehlen wir keinen Kunden damit zu arbeiten.
Ja, es ist noch immer ein Unterschied, ob so ein Test-Case-Agentur, wie wir sind in Wahrheit, ja, oder ein DAX-Konzern jetzt letztendlich seine Daten preisgibt. Ne?
Ganz genau, richtig.
Ja. Und das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Lieber Tim, danke nochmal an den Bernhard übrigens. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hat es auch gehört. Die Folge wird am 31.03. gesendet. Ich bin schon gespannt, was dein Avatar dann beitragen wird, was ich heute noch nicht weiß. Ich wünsche dir einen tollen Event in Wien und sage danke, dass du da warst. An euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Servus. Vielen Dank. Toll war's, Christian.
Finde ich auch. Tschüss, tschüss. To life, 25 birds of people.
Energy, water, life.